NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Wie können die großen Metropolen der Erde in Zukunft mit der wachsenden Zahl der Bewohner besser fertig werden? Vor welche Herausforderungen stellt sie der Klimawandel, wenn etwa wie in Kapstadt die Wasservorräte zu Ende gehen? Lässt sich ein Szenario der Anarchie, geprägt durch eine Zunahme der Reisezeiten sowie des Verkehrsaufkommens im städtischen Straßenverkehr, zum Beispiel durch Fahrradschnellwege, vermeiden? Was sollten Entscheider aus Wirtschaft und Politik bereits heute aktiv dafür tun? Dazu mehr im Schwerpunkt dieser Logo-Ausgabe. Weitere Themen? Heiraten wird für die Familiengründung immer unwichtiger. Und im Durchblicker geht es um Waschbären mit Sendehalsband. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Doch zunächst zu einem Ereignis, das vor 130 Millionen Jahren stattfand. Damals stießen zwei Neutronensterne im Sternbild Hydra zusammen. Erst in diesem August wurden die Schockwellen des Ereignisses von Astronomen auf der Erde gemessen und sie feiern eine neue Ära der Erforschung des Weltalls, wie bei der europäischen Südsternwarte im bayerischen Garching.
So I'm very proud because we have the feeling that we are actually opening a new door into the discoveries of the universe.
Astrophysiker weltweit verkündeten eine neue Ära der Weltraumforschung, doch von vorn. 130 Millionen Lichtjahre entfernt von uns, im Sternbild Hydra, konnten Röntgenastronomen am 17. August diesen Jahres ein leuchtendes Ereignis beobachten, einen Gammastrahlenblitz. Das ist seit einiger Zeit Routine für diese Forscher, auch für Andreas von Kienlin vom Max-Planck-Institut für Physik in München, der auch für das Radioteleskop Fermi der NASA arbeitet.
Ja, am 17. August war ich auf Schicht. Dann sehe ich aus dem rechten Augenwinkel, dass eine neue E-Mail eingeht mit der Mitteilung, dass es da einen Gammastrahlenblitz am Himmel gegeben hat.
Gammastrahlenblitze sind Röntgenastronomen bekannt. Es sind gigantische Strahlungsausbrüche, die zwar nur ein paar Sekunden lang andauern, aber tagelang im sichtbaren Licht nachglühen. Woher sie kommen, war bislang unklar. Die Vermutung der Astrophysiker, sie könnten vielleicht entstehen, weil Neutronensterne miteinander kollidieren. Neutronensterne sind Riesensterne am Ende ihrer Lebenszeit. Teleskope wie Fermi sind ständig auf der Suche nach diesen Blitzen. Andreas von Kienlin.
Später ist dann rausgekommen, dass das gleichzeitig dieser Gammastrahlenblitz mit diesem Gravitationswellenereignis war.
Zur selben Zeit nämlich haben Forscher in den USA und Italien Gravitationswellen gemessen. Und zwar mit drei verschiedenen Detektoren. Das Besondere daran, so kann man den Teil des Universums, aus dem die Welle gekommen ist, ein wenig eingrenzen. Das Problem an Gravitationswellen nämlich, man kann sie nicht sehen. Doch Gammastrahlenblitze, die kann man sehr wohl sehen.
Ich habe dann auch ausgewertet die Ergebnisse und dann eine Mitteilung aller anderen Wissenschaftlern geschickt, die das dann verwendet haben, um weiter nachzuforschen.
Und nun wird es spannend. Denn aus den Daten der Gravitationswellenmessung ging hervor, dass hier zwei Neutronensterne miteinander verschmolzen sind. Bisher konnten Astronomen das nicht direkt nachweisen, sondern nur vermuten, dass es das gibt, sagt Professor Carsten Danzmann, Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover.
Man muss schon sehr, sehr genau hinschauen und sehr empfindliche Messinstrumente haben, um diese kleinen Dellen in der Raumzeit aufspüren zu können.
So eine Gravitationswelle dehnt und staucht den Raum nämlich nur um den Bruchteil eines Atoms. Doch seit 2015 kann man das messen. Bisher nur bei Verschmelzungen von schwarzen Löchern, im August diesen Jahres also erstmal als Verschmelzung von Neutronensternen. Das war die erste Sensation. Zeitgleich haben Teleskope weltweit einen Gammastrahlenblitz in dieser Region gemessen. Es lag also nahe zu sagen, wenn zwei Neutronensterne ineinander fallen, entsteht ein gigantischer Strahlungsausbruch, ein Gammastrahlenblitz. Das war die zweite Sensation.
Ja, es ist praktisch der Beginn einer neuen Ära der Astronomie, nämlich dem gleichzeitigen Beobachtung von Gravitationswellen und Gammastrahlenblitzen mit unseren Satelliten, die dann auch mit optischen Teleskopen nachbeobachtet werden können.
Yvonne Meyer berichtete über eine neue Ära der Weltraumforschung.
I'm not from the country. Not from the valley. I'm not from the mountains. I don't have a view of the sea.
I'm from a city that's worried and busy, sad but pretty, innocent and guilty. I'm from a city made of millions of shadows, concrete meadows and lonely trees. I'm from the city.
Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. Die Metropolen dieser Erde sind für 75% der klimaschädlichen CO2-Emissionen und des globalen Ressourcenverbrauchs verantwortlich. Wenn die Megastädte nicht schnell in Eigenverantwortung durch kluge Planungspolitik umsteuern, kommt es zum Dauersmog wie in Chinas Großstädten oder zu Wasserknappheit wie seit 2 Jahren im südafrikanischen Kapstadt. Für Touristen, die den Wasserverbrauch in die Höhe treiben, spielt es offenbar noch keine Rolle, welchen ökologischen Fußabdruck sie hinterlassen. Allein für den Winterflugplan wurden weitere Direktflüge von deutschen Städten ans Kap der Guten Hoffnung aufgelegt. Die Politik in der Metropolregion versucht mit Appellen an die Einwohner, das Wasserproblem zu lindern. Was dort die Wissenschaft rät, weiß Thomas Sambol.
Es liegt vor allem am Klimaphänomen El Niño, dass Kapstadt bald auf dem Trockenen sitzen könnte, meinen Wissenschaftler. 3 Jahre dauert die große Dürre nun schon an. Für die Bewohner der Region gelten seit September die allerstrengsten Wassersparvorschriften. Hanni Heinrich vom Online-Reiseführer Kapstadt Magazin erlebt vor Ort, was das genau bedeutet.
Am Strand sieht man, dass die ganzen Duschen, die öffentlichen Duschen abmontiert wurden. In den öffentlichen Schwimmbädern gibt es auch keine Duschen mehr. Das Swimmingpool-Wasser wird nicht erneuert. Es gibt neue Statussymbole, und zwar sind das schmutzige Autos und fettige Haare. Das gehört dazu. Viele Restaurants und Hotels weisen darauf hin, mit Postern oder Aufklebern, dass wir jetzt Wasser sparen müssen.
Rund 4 Millionen Menschen leben mittlerweile in Kapstadt und Umgebung. Und jedes Jahr werden es gut 100.000 mehr. Dazu kommen die vielen Touristen, die die Traumstadt am Kap besuchen. Viele Europäer überwintern hier. Damit ihnen allen nicht das Wasser ausgeht, hat die Stadtverwaltung Ende der 90er Jahre ein umfangreiches Wassersparprogramm eingeführt. Und das zeigte auch Wirkung, erklärt der Wasserbauingenieur Neil Armitage von der Universität Kapstadt.
Dabei ging es vor allem darum, den Wasserdruck in den Leitungen zu reduzieren, vor allem nachts, wenn der Verbrauch gering ist. Denn viele der Leitungen hatten Lecks, durch die jede Menge Wasser verloren ging. Und die alten Rohre mit den größten Löchern wurden ausgetauscht. Das Ergebnis, obwohl die Bevölkerung seitdem um 60-70% gewachsen ist, ist der Wasserverbrauch so gut wie gleich geblieben. Das haben sie richtig gut gemacht. Vielleicht hat das sogar zu gut funktioniert. Denn blöderweise haben sie die Möglichkeit einer extremen Dürre nicht mit einkalkuliert.
Nun ist sie also da, die große Dürre. Und die großen Stauseen in den Bergen, aus denen nicht nur die Stadtbewohner, sondern auch die Wein- und Obstbauern in der Kapprovinz ihr Wasser bekommen, sind bald leer. Kurzfristig hilft da nur radikal Wassersparen, so Professor Armitage. 87 Liter pro Kopf und Tag, so wie jetzt von der Stadt vorgeschrieben, müssen reichen.
Das Problem ist, dass die Leute nicht verstehen, was 87 Liter sind. Sie wissen einfach nicht, wie viel Wasser sie täglich im Bad, zum Duschen, für die Waschmaschine verbrauchen. Die Stadt informiert zwar darüber, aber diese Infos sind im Internet nur schwer zu finden. Und dann gibt es natürlich auch diese komischen Vögel, die sagen, hey, ich habe zu Hause ganz viel Wasser gespart. Ich dusche jetzt bei der Arbeit. Das ist natürlich kein Wassersparen. Das ist völliger Blödsinn.
Extra strenge Regeln gibt es für die vielen Gartenbesitzer. Sie verbrauchen fast die Hälfte des städtischen Wassers für ihre Blumen- und Rasenflächen. Damit ist es jetzt erstmal vorbei, so die Wahlkapstädterin Hanni Heinrich.
Die Gärten dürfen auch nicht bewässert werden, beziehungsweise nur dienstags und donnerstags und das auch nur eine Stunde mit sogenanntem Greywater. Das ist das Wasser, was man eben sammelt. Das Duschwasser, das Wasser von der Waschmaschine, das ist eben kein frisches Trinkwasser, sondern gesammeltes Wasser.
Die Wiederverwendung von Schmutzwasser ist für Wissenschaftler wie Neil Armitage ein wichtiger Ansatz, um die Wasserversorgung von Kapstadt auch langfristig zu sichern. Er will damit aber nicht nur Blumen gießen, sondern vor allem Trinkwasser daraus gewinnen.
Das wird im südlichen Afrika immer mehr gemacht. Bestes Beispiel ist Windhoek in Namibia. Dort gewinnt man seit 49 Jahren Trinkwasser aus dem Abwasser. So wird ungefähr 1/3 der Wasserversorgung sichergestellt. Kapstadt kann das auch. Wir können unser Abwasser zu Trinkwasser aufbereiten und mit Wasser aus den großen Stauseen in den Bergen vermischen. Und das würde unsere Wasserversorgung Wasserversorgung möglicherweise um 50% verbessern. Das kostet natürlich viel Geld und man muss die Leute davon überzeugen, dass das gutes, sauberes Wasser ist.
Windhoek verzichtet zum Beispiel auch auf große Industriebetriebe, die viel Wasser verbrauchen. Zuletzt war sogar Coca-Cola von dieser Sparmaßnahme betroffen. Die Forscher der Universität Kapstadt wollen in Zukunft aber auch das kostbare Regenwasser besser nutzen und es nicht einfach über die Kanalisation entsorgen, sondern speichern und aufbereiten. Neil Armitage.
Zum Beispiel, indem man unter großen Bürogebäuden große unterirdische Tanks anlegt. Wir ermuntern Unternehmen, das bei Neubauten zu machen. Wir könnten das Regenwasser auch in den großen Becken lagern, die die Stadt vor Überflutungen schützen sollen, und es dann direkt nutzen oder gereinigt ins Grundwasser sickern zu lassen.
Das Grundwasser, so Neil Armitage, sei bislang nämlich oft noch zu schmutzig, um es als Trinkwasser nutzen zu können. Aber auch das soll sich in Zukunft ändern. Warum aber nicht einfach Meerwasser aus dem Ozean zapfen und entsalzen? Neil Armitage ist skeptisch.
Klar haben wir den Atlantik vor der Haustür und damit unerschöpfliche Wasservorräte an Meerwasser. Und natürlich kann man das auch nutzen. Das ist nur extrem teuer und extrem umweltschädlich. Man braucht 2 bis 3 Meter dicke Pipelines. Man holt jede Menge Fische und andere Lebewesen mit aus dem Wasser. Man braucht riesige Pumpen zum Entsalzen. Das sind riesige Aufbereitungsanlagen. Das sind Monster. Sie brauchen jede Menge Strom, der bei uns vor allem aus Kohlekraftwerken kommt und der immer mal wieder ausfällt. Und das alles kann man nicht in ein paar Monaten hinkriegen. Das dauert Jahre.
Soweit Thomas Sambol. Zwischen 2010 und 2015 sind die 78 Großstädte in Deutschland um mehr als 1,2 Millionen Einwohner bzw. um 4,9% gewachsen. Die Folgen einer hilflosen Politik haben vor allem Familien und Geringverdiener zu tragen. Vor rund 10 Jahren standen viele Stadtplaner vor der Herausforderung, die Abwanderung vor allem junger Familien aus den Innenstädten zu bremsen. Heutzutage fordert der Wachstumsdruck eine neue Strategie. Wo lassen sich Neubauvorhaben schnell realisieren? Die Konkurrenz um begrenzten Wohnraum in den Städten resultiert in vielen sozialen Problemen. Die damit verzahnten Handlungsfelder wurden jetzt in einer Veröffentlichung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung dargestellt. Die Einzelheiten kennt Michael Kurt.
Die größten deutschen Städte sind 7 an der Zahl. Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, München und Berlin.
Die Big Seven, also die bevölkerungsstärksten Städte in Deutschland, die haben so einen richtigen Schub in den letzten 5 bis 10 Jahren bekommen.
So Brigitte Adam vom Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung. Und sie nennt Zahlen. Hamburg und Düsseldorf rund 4% mehr, Köln, Stuttgart und Berlin 6% und Frankfurt sowie München hatten allein im Zeitraum zwischen 2009 und 2014 9% mehr Einwohner zu verzeichnen.
Das krasseste Beispiel, die Stadt, die bei allen Wachstumsindikatoren herausragt, ist München. München hat in den letzten Jahren jeweils Bevölkerung in der Größenordnung einer Mittelstadt hinzugewonnen, also immer über 20.000 Einwohner. Und das muss man sich eben mal vorstellen, welche Folgen das auch für die Bereitstellung an zusätzlicher Infrastruktur hat.
Auch Dresden, Leipzig oder Rostock spüren, dass immer mehr Menschen in die Stadtviertel drängen. In Universitätsstädten wie Mainz oder Freiburg wird der Wohnraum immer knapper und damit steigen auch die Mieten. Insbesondere wenn Immobilienbesitzer den maximalen Mietzins verlangen, ist es für 4 Studierende, die sich zusammentun, einfacher, sich eine innenstadtnahe Wohnung zu leisten, als für manch eine Familie mit 2 Kindern. Ein weiteres Problem, so die Stadtplanerin Ricarda Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik, immer mehr Mietwohnungen werden in Eigentumswohnungen umgewandelt.
Es sind natürlich auch politische Konflikte, die da ausgetragen werden. Da werden Eigentumswohnungen verkauft und alle anderen, die dort vielleicht noch wohnen, weil sie einen Mietvertrag aus alter Zeit haben, die fühlen, dass sie auf der Verdrängungsliste stehen. Und das schafft natürlich ein insgesamt schlechtes Klima in der Stadt.
Zudem ändert sich die Ladenstruktur. Sushi-Bars eröffnen dort, wo früher eine Eckkneipe stand, und es können schnell soziale Konflikte aufflammen zwischen denjenigen, die zahlen können, und denjenigen, die jeden Cent umdrehen müssen.
Städte sehen natürlich auch, dass die Beschäftigten nicht alle so gut verdienen, ich die aber alle in der Stadt brauche. Also ich brauche Leute, die in Gaststätten bedienen, ich brauche Leute in Krankenhäusern, Polizisten, Lehrer. Also das geht ja ganz weit in die Mittelschichten hinein. Und wenn die alle Probleme haben in dem Wohnungsmarkt, dann hat auch die Stadt ein großes Problem.
Was also tun? Die Grünflächen in den Städten dürfen für neue Baumaßnahmen nicht so einfach bebaut werden, auch weil sie einen Teil der Attraktivität einer Großstadt ausmachen. Trotzdem glauben viele Planer, es durch sogenanntes Pocket-Grün, also Grünflächen im Kleinformat, ersetzen zu können. Der Hintergrund?
Es gibt Studien, die sagen, Menschen, die in die Stadt ziehen, also jetzt wirklich in die inneren Bereiche, die erwarten jetzt auch nicht, dass sie da in einer Minute im Wald sind, aber sie haben eine Nachfrage nach solchen kleinen Grünflächen.
So Brigitte Adam, die Verfasserin der Studie Wachstumsdruck in deutschen Großstädten. Fehlen Bauplätze, greift man in Städten häufig zu dem Mittel, Brachflächen zu opfern. Zwar sind auch Gewerbebrachen oder ungenutzte Flächen in der Nähe von Bahntrassen Lebensräume für eine spezielle Fauna und Flora geworden, doch Städte müssen oft auf solche Flächen oder auch auf Kasernengelände zurückgreifen, da es das Primat der Innenentwicklung gibt. Städte sollen sich nicht einfach in den Randgebieten vergrößern. Auch viele kleinere Großstädte haben mit Wachstumsdruck zu kämpfen. Ob Oldenburg oder Bonn, Münster oder Paderborn, Trier und Heidelberg, Ingolstadt oder Fürth. Insbesondere Freiburg hat ein großes Problem.
Freiburg ist absolut dicht. Auch neue Stadtquartiere, wo auf Gewerbebrachen gebaut worden ist, zum Beispiel das Stadtquartier Vauban, das ist sehr, sehr dicht bebaut.
Dort beträgt die Bevölkerungsdichte 12.500 Einwohner pro Quadratkilometer. Das entspricht in etwa der Dichte in den Innenstadtbezirken vieler deutscher Großstädte. Im Quartier Vauban wurde ein Wohngebiet im Niedrigenergiestandard errichtet, das mittlerweile auch nicht mehr ausreicht, um Zuzugswillige aufzunehmen. Wie steht es dann um Neubaugebiete im Randbereich der Stadt?
Freiburg hat das nicht in dem Umfang gemacht und auch nicht machen können, weil sich hügeliges Land anschließt oder weil die Gebiete außen unter Schutz stehen.
Welche Handlungsmöglichkeiten haben also Städte? Nicht immer können sie nachverdichten, also beispielsweise eingeschossigen Gebäuden ein Geschoss draufsetzen. Solche und ähnliche Maßnahmen wären zudem nur Symptombekämpfungen.
Man muss die Bodenpreise in den Griff bekommen, weil die machen in München eben zurzeit 50% der Neubaumieten aus schon, weil das einfach so eine hochgeschaukelte Situation ist.
Verlangt Ricarda Petzold. Städte müssen ihre Handlungsfähigkeit behalten bzw. zurückgewinnen. Es gilt, die Mietpreise einzudämmen, geförderten Wohnraum zu schaffen.
Wie viele kann man davon errichten? Wie viele braucht man eigentlich in so einer Stadt, die so teuer ist? Wie viele Leute müssten im Prinzip Wohnungen mit einer Mietpreisbindung eigentlich beziehen können? Aber das heißt natürlich einen Systemwechsel und das ist eben nicht innerhalb eines Jahres zu realisieren. Aber anfangen könnte man schon mal.
Wie jedes Problem birgt auch der Wachstumsdruck in Großstädten in sich eine Chance. Neue Gestaltungsspielräume können und müssen geschaffen, neue Ideen umgesetzt werden. Nicht nur Stadtplaner, insbesondere die Politik ist hier gefragt.
Das war ein Beitrag von Michael Kurt.
I'm gonna love you all the way. It sounds silly, but that's okay. Hear me when I say, I wanna see you every day. Ain't nothing more to say. Who will stand by you after years living all alone? And who is gonna take care of you if you say you wanna be on your own? Baby, I'm the one. I'm gonna love you all the way. It sounds
sound silly, but that's okay.
Staus, Lärm und Feinstaubbelastung. Die Stadtplaner müssen neue Wege beschreiten, um den täglichen Verkehrsinfarkt vieler Städte nachhaltig zu verändern. Eine Überlegung dabei: Radschnellwege für Fahrräder. Das sind breite Radwege ohne Ampel und Kreuzungen, auf denen Radfahrer unabhängig von den Autostraßen auch längere Strecken zügig absolvieren können. Wissenschaftler haben jetzt ein solches Konzept für die Metropolregion Hamburg durchdacht. Ein Beitrag von Dalina Remus, den meine Kollegin Maike Warnhorn spricht.
Für gut ein Drittel aller ihrer Fahrten nutzen die Niederländer Fahrräder. Egal, ob sie zum Supermarkt oder zur Arbeit wollen. Davon ist Deutschland noch weit entfernt. Dabei wäre der Umstieg aufs Fahrrad ein guter Weg, um die täglichen Verkehrsprobleme drastisch zu reduzieren. Ein Problem dabei: die fehlenden Radwege. Und zwar nicht nur in der Stadt, sondern auch gerade für längere Strecken über Land, zum Beispiel für die Pendler. Radschnellwege könnten da eine Lösung sein, eine Art Autobahn für Radfahrer, erklärt Markus Peter von der TU Hamburg-Harburg.
Radschnellwege haben eine Regelbreite von ungefähr 3,5 bis 4 Metern. Dies ermöglicht Überholen, dies ermöglicht auch ein zügiges Fahren bei Gegenverkehr. Diese Radschnellwege zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie an Kreuzungen mit dem Autoverkehr so konzipiert werden, dass sich dort möglichst wenig Konflikte ergeben, dass man also möglichst selten an roten Ampeln steht als Fahrradfahrer, sondern stattdessen einen möglichst stetigen Verkehrsfluss hat. Die sind durchgehend markiert, die sind durchgehend ausgeschildert.
In der Metropolregion Hamburg pendeln mindestens ein Drittel aller Arbeitnehmer in die Stadt. Das sind gut 350.000 Menschen. Diese Pendlerströme werden in Zukunft weiter anwachsen, so das Deutsche Weltwirtschaftsinstitut. Höchste Zeit also, die Verkehrsinfrastruktur grundlegend zu verändern. Denn schon jetzt kollabieren die Autobahnen und Zubringerstraßen regelmäßig unter den Pkw-Massen und auch der öffentliche Nahverkehr ist am Limit. Deshalb gehören Radschnellwege für Stadtplaner immer häufiger zu den alternativen Mobilitätskonzepten.
Bei diesem Projekt, von dem Sie gerade reden, da geht es um Radschnellwege in der Metropolregion Hamburg, und den Auslöser gegeben hat der Kreis Pinneberg, beziehungsweise ein Akteur im Kreis Pinneberg, der gerne einmal untersucht haben wollte für eine Radschnellwegroute von Elmshorn über Pinneberg in die Hamburger Innenstadt, wie groß eigentlich das Potenzial ist, wenn so ein Radschnellweg umgesetzt wird.
Insgesamt haben die Verkehrsplaner von der TU Hamburg-Harburg 33 mögliche Trassen ins Auge gefasst, auf denen Radschnellwege angelegt werden könnten. Aus allen Himmelsrichtungen sollen diese Fahrradschnellstrecken die Pendler mit dem Rad in die Stadt führen. Sicher, weil ohne Kontakt zum Autoverkehr, komfortabel, weil von hoher Straßenqualität, und schnell, weil ohne rote Ampeln oder Kreuzungen.
Dies basiert auf der Grundannahme, dass Radschnellwege dazu führen, dass sich die Durchschnittsgeschwindigkeiten im Radverkehr erhöhen, dadurch die Reisezeiten im Radverkehr sinken, die Konkurrenzfähigkeit gerade zum Pkw-Verkehr besser wird und Leute angeregt sind, umzusteigen auf das Fahrrad.
Auf den Radschnellwegen würde sich die Reisedauer um die Hälfte reduzieren, haben die Hamburger Wissenschaftler errechnet. Sie haben die Fahrzeiten von öffentlichem Nahverkehr, Auto und Rad miteinander verglichen. Das Tempo sei ein attraktives Argument, weil gerade die Pendler oft im Stau stehen. Auch Dirk Lau, Sprecher vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC, hält Radschnellwege für ein zukunftsweisendes Konzept.
Es ist ja immer so, Sie müssen erstmal die attraktiven Angebote schaffen, damit die Menschen auch sehen, oh, das ist ja vielleicht eine Alternative für mich. Wenn Sie alles beim Alten lassen, so wie jetzt, wird kaum jemand von alleine sagen, oh, ich lasse das Auto stehen und setze mich mal irgendwie aufs Rad und komme irgendwie in die Innenstadt zu meinem Arbeitsplatz oder zu meiner Freizeitstätte. Das heißt, Sie müssen attraktive Angebote schaffen, und Radschnellwege ist ein Konzept, um eben halt Pendler, die größere Strecken zurücklegen wollen, auf umweltfreundliche Mobilität zu bringen.
Radschnellwege gibt es bereits in Kopenhagen, in Basel oder in den Niederlanden. Dort wird zum Beispiel bereits seit den 1970er Jahren am Ausbau der Radwege gearbeitet. In Deutschland war das lange nicht der Fall. Erst seit 2010 finden solche Überlegungen auch hierzulande Gehör. Auch deshalb, weil seither der nationale Radverkehrsplan der Bundesrepublik das Ziel verfolgt, den durchschnittlichen Fahrradanteil in den Städten auf rund 16% im Jahr 2020 steigern zu wollen. Und bei diesen Überlegungen spielen auch die Pendler und Radschnellwege eine entscheidende Rolle. Hamburg sei wegen seiner Topografie Eigentlich prädestiniert für ein Netz von Radschnellwegen, meint Markus Peter von der TU Hamburg-Harburg.
Wir haben in den letzten 10 Jahren einen Nutzenzuwachs des Fahrrades in Hamburg von ungefähr 50% gesehen, trotz des Regen und trotz des Windes. Hamburg hat dann natürlich auch den Vorteil, dass es sehr flach ist. Insofern kann man, glaube ich, sehr gut sagen, dass diese Witterungsbedingungen in Hamburg dem Fahrradverkehr durchaus zuträglich sind.
Und auch der ADFC hat beobachtet, dass immer mehr Menschen aufs Rad umsteigen.
Es ist ein positiver Trend zu verzeichnen. Das Thema Fahrrad ist ja ständig da, präsent. Und immer mehr Menschen steigen auch von sich aus in der Stadt aufs Rad um. Wir haben ja immer einen Rückgang der Autoquote in den Haushalten innerstädtisch schon seit Jahren. Also der Trend, dass die Menschen von sich aus auf das Rad als ihr selbstverständliches Verkehrsmittel umsteigen, das ist definitiv da. Es steigt sehr langsam, weil die Politik sehr kompliziert, sehr zaghaft an die Sache rangeht und sich nicht ganz klar dazu bekennt.
Aber jetzt kommen aus der Politik Signale. So hat der Kreis Pinneberg entschieden, dass es eine europaweite Ausschreibung geben soll, die die Machbarkeit eines Radschnellweges von und nach Hamburg untersuchen wird.
Daniela Remus über die Planung von Fahrradschnellwegen.
Tragical, spectacular. Don't want it weird, freaky, epic, or unusual. Don't want it loud, passionate, dirty, mysterious. Don't want it holy, sacred, religious. God is good enough. God is good enough. God is good enough for me. Don't want it hot, tropical, elegant, sophisticated. Don't want it cozy, comfortable, accommodating.
An der Hafen City Universität Hamburg, kurz HCU, befasst sich ein Team mit den sogenannten urbanen Fußabdrücken und der Frage, wie Städte selbst mehr Verantwortung für Klima- und Ressourcenschutz übernehmen können. Denn sie verursachen 75% des globalen Energie- und Rohstoffverbrauchs. Dr. Katrin Zengerling leitet das Forschungsprojekt Urban Footprints an der HCU. Die Wissenschaft befasst sich bereits seit den 90er Jahren mit diesem Thema. In einem neuen Projekt geht es darum, CO2-Emissionen und Materialverbrauch gezielt zu senken. Wie sollte das geschehen?
Die Aktivitäten von Städten sind bisher freiwillig. Hier verändert sich einiges in den letzten Jahren, dass Städte bisher stärker als Akteur auch wahrgenommen werden und stärker in verbindliche Governance-Strukturen eingebunden werden. Zum Beispiel unter dem internationalen Klimaregime. Vor diesem Hintergrund möchte ich eben analysieren und erstmal eben stärker untersuchen und herausfinden, in welchen Steuerungsmechanismen sowohl auf vertikaler Ebene, eben im internationalen Klimaschutz, aber auch horizontal Städte innerhalb von Städtenetzwerken Verantwortung übernehmen derzeit und inwieweit das noch ausbaufähig ist.
Es gibt ja noch keine Klarheit, mit welchen Methoden überhaupt der Fußabdruck einer Metropole gemessen werden könnte. Nehmen wir mal Hamburg, da gibt es jetzt im Ballungsraum fast 3 Millionen Einwohner, wenn wir die Umlandgemeinden mit dazu zählen. Dazu kommt eine immens schnell ansteigende Zahl von Touristen, die ja auch wiederum den Ressourcen, also gerade den Energieverbrauch im Transportbereich erhöhen. Wie kann man so etwas überhaupt messen?
Bei uns geht es um also Carbon and Material Footprints, habe ich das genannt, aber greife letztlich zurück auf die Methoden, die in städtischen Klimabilanzen zurzeit verwendet werden. Und deutsche Kommunen arbeiten zum Beispiel mit ganz unterschiedlichen Methoden. Weltweit ist es dann noch diversifizierter. Und es gibt erste Ansätze dazu, das zu vereinheitlichen innerhalb der Städtenetzwerke. Zum Beispiel Juristen würden ja erstmal die Grenze ziehen an den administrativen Grenzen Hamburg. Dann würde das Kraftwerk in Wedel zum Beispiel überhaupt nicht auftauchen, weil es sich in Schleswig-Holstein befindet, außerhalb der Stadtgrenzen. Moorburg andererseits liegt zwar innerhalb der Stadtgrenzen Hamburgs, liefert aber auch nach Niedersachsen. Das Global Protocol, was da international entwickelt worden ist, geht schon diese Schritte weiter, dass sie, also Scope 1 betrifft nur die innerhalb der Stadtgrenzenmessung. Scope 2 sind schon die Emissionen, die beispielsweise durch das Kraftwerk in Wedel entstehen. Und mit Scope 3 geht man noch einen Schritt weiter und berücksichtigt sogenannte Embodied Emissions, also Emissionen, die mit Konsumgütern, die man innerhalb der Stadtgrenzen Hamburgs verbraucht, einhergehen. zum Beispiel im Material- und Ressourcenverbrauch von Werkstoffen, die jenseits der Stadtgrenzen Hamburgs abgebaut werden und dann transportiert werden. Im Bereich Ernährung, der Fleischkonsum ist ja unheimlich bedeutend, letztlich für den individuellen Fußabdruck auch. Die Emissionen aus dem Flugverkehr oder aus dem Hafen sind typischerweise immer sehr kritisch. Diese Methoden, die in den 8 Beispielstädten, die ich mir angucken werde, verwendet werden, tatsächlich verwendet werden.
Ja, die können wir mal kurz nennen. Shanghai, Delhi, Los Angeles, Sao Paulo, Lagos, Kairo, Toronto und eben Hamburg.
Es wird auf jeden Fall Kairo in Ägypten, es wird Lagos in Nigeria, es wird Sao Paulo in Brasilien. All diese Städte haben Klimaaktionspläne und ich arbeite mit einem Mentor zusammen. Der hat die Fußabdrücke sowohl in die Greenhouse-Gas-Emissions als auch Material Footprints für bestimmte Materialien, die besonders energieintensiv sind, also Stahl und Beton, gemessen und hat dort mit den lokalen Regierungen zusammengearbeitet und auch lokalen Forschungsinstituten und schauen, wie nah kommen wir ran an den echten Carbon Footprint oder Material Footprint. Dann würde man bei einem Pro-Kopf-Verbrauch von ungefähr 2 Tonnen pro Kopf CO2-Äquivalent pro Jahr landen. Wir liegen in Hamburg nach der aktuellen Klimabilanz bei ungefähr 11 und in US-amerikanischen Städten auch gerne mal über 20, 25, je nach Urban Sprawl. Und das muss man bis zum Jahr 2050 erreicht werden. Bis dahin ist ja gar nicht mehr so lange. Und wenn man eben von 20 auf 2 muss oder auch von 11 auf 2, das ist eine enorme Herausforderung. Städte auch mit den Informationen zu versorgen, dass sie sinnvoll auf diese 2-Tonnen-Ziele auch hinarbeiten können durch das Anbieten entsprechender städtischer Infrastrukturen, die dann beispielsweise Menschen dazu bewegen können, nicht mehr mit dem Auto von A nach B zu fahren, sondern mit der U-Bahn oder der Metro oder zu Fuß zu gehen, mit dem Fahrrad zu fahren, weil wir wirklich einen radikalen Lebensstilwandel brauchen, wenn wir das 2-Grad-Ziel, was wir uns gegeben haben, oder sogar das 1,5-Grad-Ziel ernst nehmen.
Sie haben schon von der Zeitschiene gesprochen. Es ist ja im Grunde ein Rennen gegen die Zeit und dazu kommt der Faktor, dass immer mehr Menschen in Ballungsräume ziehen. Wir haben es von einem Beitrag in der Sendung schon gehört. Lässt sich dieser Trend der Agglomeration vielleicht durch eine bessere Regionalplanung umkehren?
Der Regionalplanung kommt auf jeden Fall eine ganz besondere Bedeutung zu und Mechanismen der Regionalplanung müssen auch gestärkt werden. Gibt es immer noch eine Debatte zwischen verschiedenen Forschern, welches Stadtmodell jetzt das ressourcenärmste oder das mit dem kleinsten Carbon Footprint tatsächlich ist. Und da gab es ein auf Städte fokussiertes Gutachten. Das hat sehr stark auf so einen polyzentrischen Ansatz gesetzt, dass man mehr Ballungsräume im Stil des Ruhrgebiets beispielsweise braucht, wo man mehrere kleine Metropolen in einer guten Vernetzung hat. Und andere Forscher sprechen sich wieder doch für eine stärkere Zentralisierung auch aus, um diese Pendelwege und die damit verbundenen Transportstrecken irgendwie zu vermeiden. Da würde ich mich jetzt noch nicht so festlegen. Das Bild, was wir für diese Forschung ein bisschen im Hinterkopf haben, ist das Idealbild einer sogenannten regenerativen Stadt. Da geht es darum, gesunde Stadt-Umland-Beziehungen zu etablieren. Und man sieht auch an ersten städtischen Ansätzen, die sehr fortschrittlich sind in Deutschland, dass sie auf dieses Instrumentarium auch stark zurückgreifen müssen. Also lokale Stoffkreisläufe möglichst zu schließen. Für all diese Zusammenhänge braucht man die Regionalplanung.
Das war Dr. Katrin Zengerling von der HafenCity-Universität Hamburg. Und damit endet unser Schwerpunkt. Die Musik in der Sendung kommt heute von Charles Pasi. Die CD mit dem Titel Bricks erschien bei Blue Note. Sie können Charles Pasi am 30. Oktober im Nordspeicher in Hamburg erleben. Get me a glass of wine for laughter and good company for shelter. My brothers and my sisters, and I'll sing forever after. We make love, we fight, we get high then lie down, hoping to wake up with a beautiful sight in the city of light. Nun schauen wir nach Rostock zu den Demografen am Max-Planck-Institut. Wenn zwei Verliebte sich entscheiden, Kinder zu kriegen, haben sie früher in der Regel geheiratet. Es war eine relativ kurze Phase. Nur 20 Jahre umfasste das sogenannte goldene Zeitalter der Ehe. Es begann in den 50er Jahren und europaweit waren damals 95% der Paare, die ihr erstes Kind bekamen, verheiratet. Heute ist das längst nicht mehr so. Lenore Lötsch über einen Wandel in unserer Gesellschaft.
Drei junge Mütter knien auf einem Rostocker Spielplatz im großen Sandkasten. Ihre einjährigen Kinder neben ihnen streiten sich lautstark um die eine gelbe Sandform. Keine der drei Frauen hier im Sandkasten ist verheiratet.
Wir sind verlobt.
Es ist wirklich auch tatsächlich so, dass es nicht so richtig ist.
Wir sind auch nicht verheiratet gewesen, als der Kleine gekommen ist. Heiraten jetzt aber nächstes Jahr. Und ich hätte auch vorher geheiratet, aber ich bin da der klassische Typ und wollte den Antrag dann schon bekommen. Und es hat ein bisschen gedauert.
Die drei Rostockerinnen gehören zur Mehrheit der ostdeutschen Mütter. 60% von ihnen sind bei der Geburt des ersten Kindes nicht verheiratet. Im Westen Deutschlands sind es nur 30%. Ist die Ehe, um die gerade bundespolitisch im Zuge der Ehe für alle so gerungen wurde, also eigentlich ein Auslaufmodell? Sebastian Klüsener vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock.
Wir stellen fest, dass immer mehr Kinder außerhalb der Ehe geboren werden. Und natürlich könnte man das so deuten, dass die Ehe unwichtiger wird. Andererseits könnte man es aber auch so sehen, dass Ehe eigentlich an Bedeutung gewinnt und dass man eben immer länger abwartet und dann teilweise sogar über die Geburt des Kindes wartet, weil ja gerade dann sich entscheidet, wie es mit dem Partner klappt.
Der Geograf hat gemeinsam mit einer Feminismusforscherin aus Oslo und einem Statistiker von der Universität Florenz untersucht, ob und aus welchen Motiven sich Paare für oder gegen eine Ehe entscheiden, wenn ein Kind unterwegs ist. 6 Jahre lang werteten die Wissenschaftler Umfragedaten aus 16 europäischen Ländern aus, die Informationen über Geburten, Religionszugehörigkeit, soziale und ökonomische Faktoren sowie den Bildungsabschluss der Mütter beinhalteten. Dabei zeigten sich schon allein beim Anteil der nicht-ehelichen Erstgeburten große Unterschiede. Dieser reichte von nur 2% in Italien und 8,5% in Polen bis zu 60% in Estland und Norwegen.
Norwegen war eigentlich ein sehr traditionell geprägtes Land, hat aber in den 60er und 70er Jahren sehr viele wohlfahrtsstaatliche Organisationsformen von Schweden übernommen. Und Schweden hat immer schon einen sehr hohen Anteil auch an nicht-ehelichen Geburten gehabt. Aber auch Estland ist natürlich ein spannendes Land, das eben auch auf einem ähnlichen Niveau liegt, was sich eventuell eben auch daraus erklärt, dass Estland ein protestantisch geprägtes Land ist.
Im Regelfall kommen in jenen Staaten, in denen die Menschen sich als religiös einschätzen, weniger Kinder in nicht-ehelichen Partnerschaften zur Welt. Eine erstaunliche Ausnahme in dieser Beziehung ist Österreich. Trotz hoher Religiosität sind 48,5% der Paare bei der Geburt des ersten Kindes nicht verheiratet. Das hat mit historischen Erbtraditionen zu tun, sagt Sebastian Klüsener.
Es war so, dass in Österreich und auch in Teilen Bayerns die Leute, die Besitz hatten, erst heiraten durften, nachdem sie den Besitz geerbt hatten von ihren Eltern. Die Eltern hatten aber natürlich kein Interesse, eigentlich diese Erbschaft relativ früh zu machen. Und da musste natürlich eine Lösung gefunden werden, wenn jetzt praktisch der Sohn erst mit 35 erbt, dass er eben vorher auch schon Kinder bekommen kann. Und da gibt es halt eben diese Verlobung, die dann eben sehr stark angesehen wurde.
Generell stellten die Wissenschaftler ein Nord-Süd-Gefälle fest. Im Norden ist der Anteil der nicht-ehelichen Geburten größer als in Südeuropa. Wohl weil soziale Maßnahmen des Wohlfahrtsstaates dazu führten, dass die ökonomische Absicherung der Frauen durch die Ehe nicht mehr so wichtig ist. Auch für die jungen Mütter auf dem Rostocker Spielplatz spielt eine Art Versorgung durch den Ehemann keine Rolle mehr. Weshalb sie trotzdem heiraten wollen, hat eher mit Rechten und der Absicherung für die Kinder zu tun.
Dass man möchte, dass das Kind auch versorgt ist und in seinem Sinne entschieden wird, wenn einem etwas zustößt, wo man keine eigene Entscheidung mehr treffen kann. Also ich finde gerade heutzutage ist es halt überhaupt nicht mehr notwendig, verheiratet zu sein. Man macht es halt irgendwie, weil man es möchte. Also einige bestimmt auch, weil es irgendwelche steuerlichen Vorteile hat oder so, aber nö, weil es schön ist.
Warum die Anzahl nicht-ehelicher Erstgeburten in Europa steigt, dafür gab es in der Vergangenheit 2 Erklärungsmodelle, die sich gegenseitig widersprachen. Einige Forscher sehen in dem Anstieg eine fortschrittliche Entwicklung, die etwa durch die zunehmende wirtschaftliche Selbstständigkeit von Frauen und eine stärkere Individualisierung getragen wird. Allerdings müsste man dann erwarten, dass Akademikerinnen Vorreiter beim Anstieg der nicht-ehelichen Geburten sind. In vielen Ländern ist aber genau das Gegenteil der Fall. Es sind gerade die unteren Bildungsschichten, in denen nicht-eheliche Geburten verbreitet sind. Sebastian Klüsener vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung.
Der andere Ansatz ist, dass diese Entwicklungen sich dadurch bedingen, dass die Globalisierung eben gerade in den unteren Gesellschaftsschichten für sehr hohe Unsicherheit gesorgt hat und dass dort eben auch dann gar nicht mehr so dieses bürgerliche Ideal angestrebt wird von erst einen guten Abschluss machen, dann eben in den Arbeitsmarkt sich integrieren und dann eben eine Familie gründen, sondern dass man eben sagt, naja, warum sollte ich jetzt noch so hier dieses perfekte Bild abgeben mit der Ehe und den Kindern?
Die Rostocker Studie kommt zu dem Schluss, dass beide Aspekte wichtig sind. Der Grad ihrer Bedeutung ist davon abhängig, ob Unterschiede zwischen Ländern, Regionen oder Individuen betrachtet werden. Für die Rentnerin Marion Borowski ist das kein Trost. Sie sitzt mit ihrer Enkelin auf der Schaukel und hat die Hoffnung auf eine Hochzeit ihrer Kinder aufgegeben.
Keine, meine Tochter nicht, mein Sohn nicht, leider nicht, nein. Also wir waren jung und dann haben wir geheiratet, haben Kinder bekommen, damit wir auch eine Wohnung bekommen. Sonst wäre es schlecht mit der Wohnung gewesen. Und das war noch so Mode. Man heiratet, da wurde nicht so wild gelebt.
Soweit der Bericht von Lenore Lötsch.
Aus der Wissenschaft.
Vor knapp 10 Millionen Jahren existierte in Europa eine bislang unbekannte Menschenaffenart, die große Ähnlichkeit mit afrikanischen Vormenschen zeigte. Wissenschaftler des Mainzer Naturhistorischen Museums stießen bei Grabungen in den Urrheinablagerungen bei Eppelsheim im Landkreis Worms-Alzey auf zwei Zähne, die zu keinem bislang bekannten Fund aus Europa oder Asien passen. Eck- und Schneidezahn weisen Ähnlichkeiten mit denen der Vormenschengattungen Ardipithecus und Australopithecus auf. Von diesen Urmenschen gab es bislang keine Funde außerhalb Afrikas. Die Zähne aus Eppelsheim sind 4 bis 5 Millionen Jahre älter als die bisher bekannten Fossilien, die den in Äthiopien aufgefundenen Knochen der Vormenschen Ardi und Lucy zugeordnet werden. Was die beiden Zähne für die Entwicklungsgeschichte des Menschen bedeuten, können die Forscher zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht seriös bewerten. Im Kampf gegen die Infektionskrankheit Lepra bringt das deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfswerk DAHW bald einen neuen Impfstoff auf den Markt. Der Wirkstoff wurde bereits erfolgreich an Gürteltieren getestet und ist seit wenigen Tagen für klinische Studien am Menschen freigegeben. Gürteltiere eignen sich besonders für solche Tests, weil sie als eines von wenigen Tieren Träger des Lepra-Erregers sind. In den kommenden 6 Monaten sollen die Feldstudien starten. Bislang gibt es keine Lepra-Impfung. Lepra ist eine Infektionskrankheit, die Bakterien auslösen. Sie führt zu Geschwüren und Wunden sowie zu Verkrüppelungen und Behinderungen, gilt aber als heilbar. Das Klimaphänomen El Niño findet durchschnittlich alle 4 Jahre im Pazifik statt. Dabei wird die ohnehin schon ansteigende Menge an Treibhausgasen wie Kohlendioxid, also CO2, zusätzlich erhöht. Wissenschaftler ermittelten nun anhand von Satellitendaten und Bodenmessstationen, dass in den Jahren 2015-2016 durch den El Niño-Effekt 8,8 Milliarden Tonnen CO2 zusätzlich in die Atmosphäre gelangten. Dies entspricht etwa einem Viertel aller jährlichen anthropogenen Kohlendioxidemissionen. Als ursächlich gilt die durch El Niño ausgelöste Dürre auf der Südhalbkugel der Erde, wodurch die Vegetation geschwächt und weniger CO2 als üblich gebunden wird. Selbst ohne El Niño-Effekt entweichen jährlich bis zu 1 Milliarde Tonnen CO2 irreversibel aus Vegetationsfeuern in die Atmosphäre. Diese Brände sind durch die Ausweitung der Palm- und Holzfaserplantagen in Indonesien eindeutig menschengemacht und übertreffen die aus fossilen Brennstoffen stammenden Kohlenstoffemissionen ganzer Industrienationen. Die Studie erschien in Nature Scientific Reports.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Liar, cheater, not the self.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Waschbären sehen wegen ihrer schwarz-weißen Fellfärbung im Gesicht ein wenig aus, als hätten sie eine Zorro-Maske auf. Die Kleinbären stammen eigentlich aus Nordamerika. In Europa wurden sie früher auf Pelzfarmen gehalten. Während des Zweiten Weltkrieges jedoch trafen Bomben manche Gehege, sodass Waschbären ausbüchsen konnten. Heute leben zahlreiche Waschbären vor allem in Hessen und Ostdeutschland, auch in der Hauptstadt Berlin. Die Allesfresser gehen gerne an Mülltonnen und nisten sich immer wieder in Dachstuben ein. Doch wo halten sich die tierischen Neuansiedler überhaupt genau auf? Das untersucht die Biologin Caroline Weg vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Sie fängt regelmäßig mit Holzfallen die nachtaktiven Tiere, um ihnen Ohrmarken anzulegen und sie mit einem Sendehalsband auszustatten. Meine Kollegin Julia Beiswenger durfte dabei sein, als gleich mehrere Waschbären auf einem Friedhof in Berlin-Wedding in der Falle saßen.
Eine Mutter mit drei Jungtieren sitzt in der Falle. Neben mir ist Caroline W. vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Caroline W. bereitet jetzt alles vor, um die Waschbären gleich mit einem Sendehalsband auszustatten.
Weil das Sendehalsband zeichnet dann GPS-Positionen auf. Und dann können wir nachvollziehen, wo die sich aufhalten. Also das ist gerade in Gegenden spannend, die halt sehr divers sind, so wie Berlin. Deswegen versuchen wir an unterschiedlichen Orten zu fangen. Also Orte, die ein bisschen grüner sind und Orte, die ein bisschen verstädterter sind.
Was packen Sie jetzt hier alles aus?
Ich bereite die Narkose vor. Also das heißt, ich nehme die Narkotika raus.
Und Sie sind die Tierärztin?
Ja. Janina Radweinski.
Okay. So, und jetzt haben wir es einigermaßen eilig, ne? Kann das sein?
Ja, genau. Das ist halt, also je länger die in der Falle sind, desto gestresster werden die. Ist schon ganz gut, dass es eine Familie ist. Die beruhigen sich dann alle gegenseitig hoffentlich.
So, dann los. Wir nehmen jetzt hier diesen Gitterkasten mit. Das ist der Abfangkorb, den wir jetzt gleich vor die Falle stellen werden. Und dann werden die Tiere da einzeln von der Falle wohl in diesen Kasten laufen.
Hoffentlich.
Hoffentlich.
Einfach hier an die Seite stellen.
Jetzt muss ich leise sein. Caroline, wie versucht es, die zu verscheuchen aus der Falle? Die sitzen ganz hinten im Kasten. Das ist so ein 1,5 Meter großer Kasten. So, jetzt ist eins von diesen Tierchen in dem Gitterkäfig und etwas aufgeregt. Jetzt geht's zurück. Ist das jetzt das Muttertier?
Das ist jetzt das Muttertier, ja. Wir müssen jetzt relativ lautlos arbeiten, um sie einfach nicht zu verängstigen unnötig.
Caroline W. hängt jetzt da eine Federwaage an und hebt den Kasten hoch.
Also 5,4.
5,4 Kilogramm ist die Mutter schwer. Und die Waschbären beobachtet ganz genau. Die Forscher ist aber ruhig.
Warte mal, das rutscht mir nach.
Jetzt wird ein Schieber im Käfig reingeschoben, sodass der Platz von dem Waschbären immer kleiner wird. Und dadurch wird er jetzt eingeklemmt und jetzt kommt die Spritze.
Genau in den Muskel.
Die Spritze hat ihm nicht gefallen, er hat sich gewehrt.
Das ist aber tatsächlich das Schlimmste, was ihr passiert. Die ist jetzt eine Stunde in der Narkose und dann wacht sie wieder auf und dann sind ihre Jungtiere auch wieder da.
Okay, am Genick, wie so ein kleines Kätzchen auch getragen werden würde, im Fell trägt Caroline W. das Tier hier zum Pickup und legt es auf die Plane, die hier über dem Kofferraum ausgebreitet wurde.
Jetzt kriegt es ein Pulsoximeter dran. Damit kann ich die Sauerstoffsättigung und den Puls kontrollieren, ohne jetzt dauerhaft das abhören zu müssen.
Schwarzes Näschen hat sie. Kleine spitze Zähne. Recht flache, samtige Pfoten.
Die können die so umdrehen. Die können kopfüber den Baum runtergehen, weil sie ihre Füße ziemlich weit nach hinten drehen können.
Das war jetzt die Zange, die hat jetzt ein Loch in das Ohr gepiekst.
Das Ohr hier hin.
Und da kommt dann eben die Marke, die Ohrmarke dran.
Mhm. Es gibt leider keine kleinere.
Also so 1 Zentimeter breit ist das und so 3 Zentimeter lang, die Ohrmarke.
Und da ist halt auch meine E-Mail-Adresse drauf. Dann noch einmal Leibniz-Institut und das wir die Waschbären in Berlin untersuchen.
Okay. So, und hier liegt jetzt das GPS-Halsband schon mal.
Genau, bereit. Das habe ich gerade angemacht.
Also ein dunkelgraues Halsband. Das Tier, ist das dann gestört von dem Halsband oder merkt es das kaum?
Das wird es schon merken, klar. Aber ein Sender wiegt 115 Gramm. Und es gibt so eine Regel, dass man landlebende Tiere mit bis zu 5% des Körpergewichts besendern darf. Und da sind wir weit drunter.
Also 2 Stunden am Tag sendet dieses Halsband. Und einmal in der Woche geht Caroline W. los und peilt das Halsband an und lädt die Daten runter, die da auf einem Speicherchip gespeichert sind.
Genau.
So, und jetzt nimmt Caroline W. ein Maßband und misst das Tier einmal aus.
Mhm. Vielleicht erkennt man da auch dann tatsächlich Unterschiede, ne? Vielleicht sind stadtlebende Waschbären einfach kleiner als landlebende Waschbären oder so. Mhm. Also das sind alles Daten, die man für Vergleichsstudien ganz gut benutzen kann. Kopfrumpf sind 62
cm.
Ja. Und insgesamt mit Schwanz haben wir 91,5.
Ist das normale Größe?
Ja.
Jetzt werden die Zähne fotografiert, daran kann man das Alter bestimmen, stimmt das?
Mhm. Ja.
Das wird sehr jetzt Backenzähne, bitte. Mhm. Aber die sind überhaupt nicht mehr scharf, die sind ganz glatt.
Ja, ich würde die auf 3 bis 4 schützen.
Ja. Hier hat sie noch ein paar Haken. Wie lange leben Waschbären überhaupt?
Die Lebenserwartung bei wildlebenden Waschbären wahrscheinlich so bei 3 Jahren.
Oh.
Also die haben auch eine sehr hohe Sterblichkeit bei den Jungtieren, also ungefähr 50% schaffen es nur über das erste Jahr.
Und woran liegt das?
Straßenverkehr, dann Fraßfeinde haben sie schon auch. Große Greifvögel, Seeadler zum Beispiel, Füchse würden bestimmt auch Waschbärenjunge fressen, wenn sie die kriegen.
Sie ist jetzt fertig. Ich würde jetzt erstmal gucken, was du im Abfangkorb kriegst.
Okay, dann lassen wir sie erstmal hier liegen.
Die werden sie auch narkotisieren, die Jungtiere?
Ja, die kriegen Ohrmarken. Damit wir dann, wenn die dann abwandern und sie irgendwann gefunden werden, können wir nachvollziehen, wo die herkommen und wie alt die dann sind.
Okay.
Also die kriegen dann am Ende, wenn sie nicht von selber so schnell wieder aufwachen, kriegen sie ein Gegenmittel, das die Narkose aufhebt und dann sind die wieder fit.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Julia Beißwenger berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Charles Pasi. Die CD mit dem Titel Bricks erschien bei Blue Note. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.